Ja, ich denke, ich würde schon feiern und zwar auch pünktlich um 11 Uhr britischer Zeit.
Warum ist das ein Grund zur Freude für Sie?
Es ist nun zum ersten Mal, dass das nicht geklappt hat, dass eben so lange abgestimmt wird, bis ein der EU genehmes Ergebnis da ist. Das war ja der Fall beim gescheiterten EU-Verfassungsreferendum 2005 und dann nochmal 2009 mit Irland. Diesmal ist also tatsächlich der Mehrheitswille erfüllt worden und das ist ein Sieg für die Demokratie und auch die Möglichkeit zur Neubesinnung für alle Beteiligten.
Über die Neubesinnung können wir gleich nochmal sprechen, aber schauen wir nochmal kurz auf den Brexit selber und auch auf diese Woche, was auch dazu gesagt wurde. Da hat man in Brüssel im Parlament zum Beispiel gesagt, dass Großbritannien in zwei Weltkriegen für Frieden in Europa gekämpft hat und jetzt scheidet dieses Land aus dieser Gemeinschaft, aus der europäischen Gemeinschaft heraus sozusagen. Ist das kein Anlass zur Trauer?
Man muss ja nun sehen oder anerkennen, dass die EU die Rhetorik vom Friedensprojekt eigentlich verfehlt hat. Sie ist ein Unfriedensbringer, wenn Sie sich angucken an die Verwerfungen, die die Euro-Einführung mit sich gebracht hat und diverse andere Maßnahmen. Und wir stehen schon wieder an der Schwelle von neuen Übergriffigkeiten, die nicht dazu geeignet sind, einen Frieden oder einen Konsens auf breiter Basis darzustellen. Also ich rede von der Zukunftskonferenz und anderen Utopien, die genau in diese falsche Richtung, die da seit 15 Jahren angestrebt wurde und wird und umgesetzt wird, weiterführt.
Gut, aber bei Frieden, wenn es darum geht, was da geäußert wurde, da bezog man sich ja eben auf den Frieden nach den Weltkriegen. Und Krieg innerhalb Europas hat es ja nachweislich nicht gegeben seitdem.
Naja, man kann auch sagen, mit den Balkankriegen Anfang 1990er ist es genauso weitergegangen, wie es 1914 aufgehört hat. Und der Frieden, der hat auch wohl sehr viel mehr mit der NATO zu tun und namentlich mit den USA und ihrer Schutzfunktion, sehr viel mehr als mit dem Kriegswillen oder der Kriegsfähigkeit von Alt- und Resteuropäern, wenn ich das mal so sagen darf.
Aber die innere Stabilität in Europa, auf dem Kontinent, die es dann gegeben hat, zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg, ist das keine Errungenschaft?
Ich fürchte, dass diese Stabilität eine eher fragwürdige oder eine fragile ist. Wenn sich also ein, nennen wir das mal Erfolgsprojekt mit Gänsefüßchen angucken, Griechenland ist 1981 beigetreten. Die ganzen Kohäsionsmittel, die ganze EU-Politik im Agrarbereich und darüber hinaus hat dazu geführt, dass weder marktfähige Wirtschaft oder wettbewerbsfähige Wirtschaft sich etabliert hat, noch politische Strukturen, die das unterstützt hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine Politwirtschaft installiert worden mit sehr vielen Versäumnissen, die sich eigentlich schon vor 2009, 2010 gezeigt haben. Und das ist die Ernte quasi von fast drei Jahrzehnten EU-Zugehörigkeit, wo all das ja hätte greifen müssen.
Und trotzdem, wenn man auf die EU, auf den Binnenmarkt insgesamt blickt, ist das ja eine der größten Volkswirtschaften der Welt, also eine Wirtschaftsmacht, wenn man so will.
Ja, und in der Tat sprechen Sie genau das Positivste an. Der Binnenmarkt oder der Binnenmarkteffekt war auch sehr viel stärker gewesen, als man eben diese einheitliche europäische Akte 1992 dann doch umgesetzt hat. Das war der Effekt, der sehr viel mehr gebracht hat als die Euro-Einführung. Also man kann sagen, der Binnenmarkt und seine endgültige Einführung, es war ja 30 Jahre offenbar nicht so sehr jeder Bereich liberalisiert, wenn man an den Cecchini-Report zurückdenkt, der Ende der 80er feststellte, dass über 300 Bereiche gar nicht liberalisiert waren, trotz bestehender römischer Verträge seit 1957. Also man kann sagen, dass der positive Effekt eigentlich nur über diese Binnenmarktgeschichte, Startpunkt 92, angestoßen wurde und wieder konterkariert wurde durch diese falsche Konjunktur, die der Euro mit dem billigen Kredit insbesondere für die Südländer mit sich gebracht hat. Also ein Schritt vor und zwei Schritte zurück, wenn Sie so wollen.
Gut, trotzdem gibt es ja die Möglichkeit, sich zu besinnen, wie Sie gesagt haben. Aber zunächst noch mal kurz auf Großbritannien und das Ausscheiden aus der EU. Was bedeutet das für Europa, das Ausscheiden dieses Mitgliedstaates?
Ja, das bedeutet einmal auf der Haushaltsseite oder das, was man in Europa diesen mehrjährigen Finanzrahmen nennt, der sich über 7 Jahre erstreckt. Da bedeutet das natürlich den Ausfall eines Nettozahlers und die Zahl- und Wirtschaftskraft kombiniert der nächsten 15 oder gar 17 kleinsten EU-Länder, die wegfällt mit Großbritannien. Wäre also tatsächlich ein Besinnungsmoment, wenn man das zum Anlass genommen hätte, wenn man es schon vorher nicht geschafft hat, die britischen Bedenken, die ja unter Cameron schon formuliert wurden, auch spätestens 2016, das eine oder andere davon aufzugreifen und tatsächlich eine Substanzreform
durchzuführen. Was konkret?
Hat man nicht gemacht. Nun ja, ein Wegfall der Kohäsion im Sinne von Dauersubventionen und nicht im Sinne von Fortschrittsförderung, Forschungsförderung etc. Also es wurden eigentlich eher die alten Hüte weiter bedient, die alten Töpfe weiter bedient, bei gleichzeitigem Leistungsausfall in puncto Grenzschutz, Außenpolitik etc., wo Großbritannien ja immer seine Eigenständigkeit noch mehr gewahrt hat oder dann die Arbeit gemacht hat für Europa, die Europa selbst nicht konnte.
Also Subventionen in welchen Bereichen? Wo sollte es weniger Subventionen geben?
Ja, ich bin im Gegensatz zu der landläufigen Meinung eigentlich gar nicht mal so kritisch gegenüber den Agrarsubventionen, die von ihrer Entstehungsgeschichte her zumindest mal einen sinnvollen Ansatz hatten, weil über Jahrzehnte im Kalten Krieg war es schon ein Thema, dass man die Ernährungssicherheit darstellen kann. Es ist aber eben, wie gesagt, zum Anachronismus geworden. Und wenn man jetzt den Agrarbereich, wo ja immer noch ein Großteil der Mittel reinfließt, wirklich sanieren wollte, dann müsste man es eigentlich in die nationale Verantwortung zurückführen, weil der direkte Weg von den Fördergeldern und den Geldgebern zu den konkreten Projekten eben ein lokaler und ein regionaler ist. Und das über Brüssel laufen zu lassen, hat so viel Ineffizienz mit sich gebracht und so viel Missbrauch. Und zwar gerade auch bei den neuen Beitrittsländern. Schauen Sie sich an die Situation auf Malta und in der Slowakei, wo Journalisten ermordet wurden, weil die Machenschaften, die sich um diese ganze Förderung, nicht nur im Agrarbereich, sondern eben auch mit dem Zauberwort Kohäsion verbunden, weil da kriminelle Strukturen aufgebaut wurden, die vorher einfach keine Grundlage hatten.
Gut, man könnte dann natürlich auch sozusagen die Subvention an Bedingungen stärker knüpfen und das stärker überprüfen, wo die landen.
Dann wäre die große Frage, welche Bedingungen das sind. Ja, also die Rechtssicherheit ist das A und das O. Und das ist ja zumindest in den jüngeren Beitrittsländern des Balkans, nicht nur Rumänien, Bulgarien, Slowakei etc., das große Thema, nicht nur in denen, sondern letztlich auch, schauen Sie sich das Gründungsmitglied Italien an, und zwar Süditalien. Dort sind die Zustände doch durch das EU-Geld auch nicht wirklich verbessert worden. Und eigentlich auch unter den Gründungsmitgliedern besteht so viel Reformbedarf, dass man guten Gewissens das eigentlich keinen Neumitgliedern anbieten kann.
Und parallel zu den Reformen, die ja angestoßen werden sollen, da sind sich ja fast alle einig in der EU, steht ja jetzt auch noch die Frage an, in welchem Verhältnis man zu Großbritannien künftig stehen wird. Und jetzt gibt es ja zunächst mal nur die 11 Monate in diesem Jahr, die bereitstehen, um ein Freihandelsabkommen auszuhandeln. Reicht das auch nur im Ansatz?
Ja, die 11 Monate sind eigentlich eher nur 8 Nettomonate. Es gibt natürlich die Option einer Verlängerung oder einer entsprechenden Gesetzesänderung in Großbritannien.
Das lehnt ja Boris Johnson ab.
Ja, es ist abgelehnt, aber wir haben ja auch schon einige Kehrtwenden gesehen, sei es seitens der britischen Parlamentarier oder eben auch der europäischen Verhältnisse. Ich denke, die Flexibilität ist da, wenn der nächste Notfall eintritt. Und noch sind wir ja nicht so weit.
Gut, aber Stand heute müssen wir davon ausgehen, dass der harte Brexit Ende dieses Jahres immer noch droht. Das heißt, was sollte die EU tun? Sollte sie diesen harten Brexit im Notfall riskieren?
Ja, die EU hat jetzt wirklich den Zwang, sich auf ein Basisabkommen zu reduzieren in ihren Ambitionen.
Das heißt?
Das heißt, dass die Zollfreiheit gewährleistet ist, keine Quoten, keine Zölle. Und dass nur die Bereiche, wo die EU-Kommission bzw. die EU selbst die vollständige Verantwortung hat, also kein gemischter Bereich, wo auch das Nationale noch reinspielt und das Ganze dann zum völkerrechtlichen Abkommen mit Ratifizierung in allen 27 Restmitgliedsländern mehr. Das wäre also eine reduzierte Sache, wo man sich tatsächlich auf diese Aspekte Binnenmarkt, Handel, ohne Zölle, ohne Quoten einigt. Und das wäre schon mal sehr viel gewonnen, weil letzten Endes haben wir mit dem Rest der Welt auch keine größeren Verbindungen. Das heißt, über WTO-Standards handeln wir mit Russland, USA, Japan etc. Und das macht ja nun auch an die 50% unseres Außenhandels aus.